Pflaster Nummer 21, liebe Hörerinnen und Hörer, am 4. Juni des Jahres 2013 der christlichen Zeitrechnung. Durch die Hochwässer des Alpenraumes senden euch der Christian Meisenbichler und der Stefan Schmitzer Grüße und allerlei Interessantes. Hallo Christian.
Grüß euch. Du bist noch in der Nähe von Berlin, nicht wahr?
Ja, wobei Nähe ziemlich relativ ist.
Mhm.
Das schaut so nahe aus, weil dazwischen keine höheren Berge sind. Ich bin in diesem Schlösschen da, in diesem Stipendiatenquartier, irgendwie so grob geschätzt 70 Kilometer außerhalb von Berlin, in der Nähe des Örtchens Jüterbock.
Mhm.
Ja, kleinen Moment bitte.
Ja.
Erläuterung für unsere lieben Hörerinnen und Hörer. Ich möchte nämlich das Aufnahmeteil im Überblick behalten, weil technische Probleme uns vor einer Woche daran gehindert haben, euch das 21. Pflaster rechtzeitig zu bringen, sodass ich jetzt extra vorsichtig damit bin, obwohl alles gut geht.
Okay.
Lieber Christian,
gut bis jetzt.
Lieber Christian, mhm. Alter Posthumanist, du bist noch immer damit beschäftigt, Sharon Lanier zu lesen.
Ich habe ihn fertig gelesen.
Du hast ihn fertig gelesen.
Den habe ich gelesen, ja.
Würdest du mir bitte das Büchlein in ein Backerl tun und an meine jetzige Adresse senden, auf das ich es dir gleich tun kann? Oder?
Da muss ich dir meinen E-Book-Reader in schicken.
Ah, okay, ja, das hat. Ja, gut, darüber reden wir dann nachher.
Das ist eine mühsame Sache.
Ja, denn E-Book, ohne, ja, du schickst mir einfach einen. Du schickst mir dann einfach den E-Book-Reader per Post und alles Weitere reden wir einfach jetzt nicht.
Okay.
Ja, und du hast mir vorhin erzählt, es gäbe so diesen einen Punkt, der dir neu gewesen wäre, jetzt seit dem letzten Mal über Lanier reden und jetzt, der dir neu vorgekommen wäre. Und der wäre, Trommelwirbel?
Ja, also Posthumanismus. Was ist das eigentlich? Also ich meine, ich habe begonnen, das ein bisschen zu verstehen und dann auch eben begonnen, dass das mit Chanier zu tun hat, obwohl er es nicht anspricht.
Also meinst du Lanier oder gibt es dann noch, wenn der Chanier heißt? Oder hast du
Sharon Lanier. Die Sache ist, du hast mir da so einen Artikel geschrieben, geschickt von The Cluster Mag. Da geht es um Feminismus und Posthumanismus. Sozusagen in gewisser Hinsicht die alten Versprechungen des frühen Internets, wo der Mensch hinter dem Chat-Protokoll verschwindet und sozusagen das vom Cyberspace, dass der dann ganz gleich und gerecht aufgeteilt würde und wo immerhin mit Sicherheit, so hätten die Leute erwarten, Frauen natürlich ein Riesenstück von dem Cyberspace bekommen, weil ja viele Identitäts- und Mechanismen dann nicht mehr funktionieren würden. Und dieser Artikel sagt irgendwie diese Notion, dieser Begriff, diese Vorstellung davon, dass nicht mehr Menschen miteinander kommunizieren, sondern sozusagen so Avatare miteinander kommunizieren, kann man als Posthumanismus beschreiben. Stimmt das? Ist das so irgendwie richtig?
Ich würde sagen, Posthumanismus ist erst einmal jeder, also im strikteren Sinn, was ist Humanismus? Humanismus ist die Festlegung, dass wir Wertekonstrukt und wissenschaftliche oder theoretische Ausrichtung auf den Menschen und nicht etwa auf Gott haben. Und Posthumanismus wäre dann, also kann man entweder angeben als jede philosophische Schule, die das nicht ist. In dem Sinne sind Leute, die zurück wollen, das ist nicht Post. Jede Schule, die das nicht ist, erstmal. Aber im engeren Sinn hast du dann schon diese, einerseits die Leute, die sagen, der Mensch verschwindet hinterm Internetprotokoll, hinter den Protokollen der Maschinensprache. Und die andere Richtung, die sagen wir, Prothesenrichtung, wenn man so will. Also die vom Cyborg sprechen. Der Mensch, also der Mensch als
Wenn
Cyborg.
Wenn der Mensch Teil Maschine ist, ist er nicht mehr Mensch, sondern ein Postmensch.
Das, ja, die, und da gibt es dann diese Diskurse, wo ist die Grenze, was ist dann noch Mensch, was ist dann schon Cyborg, gibt's, kann man diese Grenze überhaupt machen oder muss man notwendigerweise eigentlich sagen, alles, was Intelligenz besitzt, muss gleichwertig sein und muss dann zum Beispiel, kann man, sagt man dann zu allem, was Intelligenz besitzt, Mensch oder gibt es dann irgendwo eine Grenze und wann ist die überschritten und so? Das ist die Frage. Ja. Das ist so eine Frage. Und diese feministischen bzw. postfeministischen Autorinnen, von denen du da gesprochen hast, Link ist unten, ihr Lieben, die sich unter sentientdevelopments.com tummeln und schon seit 2008 getummelt haben, die schlagen ja diese Denkweise, diese posthumanistische Denkweise vor als, als eine Methode, das Gender-Problem und das Geschlechterrollenproblem technisch zu lösen.
Ja.
Ein Schlagwort hier ist Male Pregnancy. Ein anderes...
Wieso?
Ja.
Also technisch, also chirurgisch oder so.
Das Problem, dass es Geschlechter gibt, die diskursiv und sonst wie gemacht und kulturell hergestellt werden und wo es Machtverhältnisse und Ungleichheiten gibt, nicht darüber zu lösen, dass man den Diskurs irgendwie ändert, was auch schön ist, und die Natur irgendwie als gegeben annimmt, obwohl sie das natürlich nicht ist, sondern dass man wirklich direkt technisch eingreift in das materiell Vorgefundene und sagt, Männer kriegen jetzt Gebärmuttern zum Beispiel oder keine Ahnung, welches Geschlecht hat eine künstliche Intelligenz?
Gut, aber dann gibt es ja noch diese...
dieser Vorschlag, Geschlechter, das Geschlechterproblem, wenn man das so nennen kann, einfach technisch zu lösen. Ja.
Ah. Okay.
Das ist deren Vorschlag unter Overcoming Gender haben wir das abgehandelt. Ja.
Okay, den gibt es auch. Aber so dieser Artikel, auf den du mich da aufmerksam gemacht hast, der geht ja mehr von der anderen Seite aus, nämlich so, mehr so diese Geschichte, eben wenn so eine Online-Identität durch Text in Kontakt tritt und sozusagen ihren Status und ihre Eigenschaften verhandeln, dann ist das sozusagen nicht menschlich und die würden auch sozusagen auf einer Ebene mit einer intelligenten Maschine verhandeln, also mit einer Maschine, die den Turing-Test besteht, die würde dann sozusagen auf einer Ebene mit den Avataren, hinter denen tatsächliche Menschen stehen, verhandeln und das wäre dann sozusagen diese posthumanistische Utopie, die dieser
Artikel... Du sprichst jetzt vom Cyborg-Manifesto von Donna Haraway, oder?
Nein, auch irgendwie sozusagen in diesem Artikel "Where Looks Don't Matter and Only the Best Writers Get Laid". Das ist ja ein Artikel, der sozusagen diese Sichtweise ein bisschen karikieren will.
So, Christian, wir haben jetzt den Zustand, dass ich glaube, dir einen Artikel geschickt zu haben und du offenbar einen anderen gelesen hast.
Okay.
Den du gelesen hast, heißt also irgendwie Looks Don't Matter und ist der auch auf der Sentient Development Seite, oder?
Der ist Cluster Mag.
Liebe Hörerinnen und Hörer, in Bezug auf das Cluster Mag haben wir jetzt einen Cluster Fuck gebaut. Okay, alles klar. Ich war
ja, aber so weit weg ist es ja nicht.
Gut, ja, ich war jetzt woanders. Okay, alles klar, Cluster Mac. Erzähl mir bitte von dem Artikel, von dem ich dir erzählt habe, weil ich bin jetzt stets völlig neben der Spur.
Okay, das betitelt "Where Looks Don't Matter and Only the Best Writers Get Laid, How Feminist Internet Utopia Failed and We Ended Up with Speculative Realism". Also, im Großen und Ganzen geht es um das, was ich vorhin gesagt habe, dass es gab kurz gewissermaßen in den 90ern so eine Art feministische Utopia, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob wie viele Feministen das wirklich geglaubt haben, aber viele Technik-Enthusiasten, die das frühe Usenet und das frühe Internet erlebt haben, haben das vermutlich an jeder Ecke und Ende auch den Feministen versucht zu verkaufen. Auf jeden Fall war es laut. Also, dass der Avatar ja kein Geschlecht hat, das hat jeder gehört, der in der Zeit irgendwie gelesen hat und darüber nachgedacht hat. Also darüber gibt es sicher keine Zweifel. Und ist eben auch, also jetzt ist tatsächlich die Zeit, wo diese Idee an mehreren Ecken und Enden zusammenbricht. Also die letztendlich, man hätte natürlich meiner Meinung nach Gelegenheit haben sollen, schon früher zusammenbrechen. Aber im Endeffekt ist auch diese Post-Gender-Idee, die bei der Piratenpartei oft sozusagen besprochen wird, kommt direkt aus der Tradition. Ne?
Lass mal die Piratenpartei bitte außen vor. Ich halte sie für ein eigenes, für eine gänzlich eigene Baustelle.
Also, ja, nein, aber die Post-Gender-Idee von sozusagen das Geschlecht spielt keine Rolle, sondern es spielt nur die Rolle, was man schreibt oder so. Das ist direkt dieselbe Kultur einfach.
Ja? Das ist direkt dieselbe Kultur, aber die Piratenpartei verhandelt solches, glaube ich, nicht als Punkt unter irgendwie Grundlagen unserer Politik oder so, sondern doch, das ist sicher. Halt die Kultur, aus der einige Leute kommen, oder? Aus
nein,
der
nein, nein,
Piratinnen
nein.
Und das, Piraten das, kommen.
Das war im Diskurs. Da haben sie viel gestritten drüber. Da war ja. Mann, Frau, Eichhörnchen und so weiter. Also das ist jetzt nicht irgendwie so aus der...
Das ist aber ausgesprochen schwer. Ja, ist gut zu wissen, aber wenn sie diese Art von Diskursen schieben, dann sollen sie bitte die Öffentlichkeit davon wissen lassen, weil das, was sie jetzt letztens bei ihrem Parteitag abgeliefert haben, war ja ein einziges Unglück. Aber
das kann schon sein. Aber ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass diese Idee so populär war und auch eine gewisse Traktion hatte.
Das ist jedenfalls gut zu wissen, dass für mich ist jetzt die neue Information, innerhalb der Piratenpartei gibt es ein Denken, das Richtung Postgenderism will und dass ich dieser Implikationen Kultur rauskommt. Hurra. Gut, also wir sind bei Postgender und diesem Utopia, in welchem Sexiness und Intelligenz mehr miteinander zu tun hat als Sexiness und Körperlichkeit.
Sowas in der Art.
Ja. Ich wollte dich nicht unterbrechen, erzähl mir mehr.
Ja, also dieser Artikel findet eine relativ lustige, karikaturartige Sprache darüber und es ist gut zu lesen. Genau, es geht aber auch immer sozusagen, dass die Idee vom Turing-Test eben und sozusagen als Idee davon, sozusagen, was jetzt eigentlich in Kommunikation tritt, immer zitiert wird irgendwie. Ja. Der Turing-Test ist ja eh auch eine spannende Geschichte. Ich habe auch vor kurzem eine interessante Lesart von den Schriften aus der Zeit von Alan Turing gesehen. Nämlich tatsächlich, ja, weiß nicht, posthumanistisch. Es ist ein YouTube-Video von Jean-Ron Charnier, der ihm gesagt, in der Zeit, wo der Turing diese Ideen zu dem Turing-Test entwickelt hat, da war er schon verurteilt als Homosexueller in Großbritannien und zu dieser unsäglichen Hormon Therapie gezwungen. Und man könnte das aufgrund von manchen Hinweisen, diese Turing-Test-Geschichte auch als so eine Aussage sehen, dass jemand, der gerade erlebt hat, nicht als intelligentes, vollwertiges Individuum der Menschheit, also der Gesellschaft anerkannt zu werden, sondern eben diese furchtbare Vergewaltigung über sich ergehen lassen muss, aufgrund eben seinen sexuellen Vorlieben, dass der irgendwie sozusagen an der Idee, ja, was sollen wir eigentlich wirklich meinen, wenn wir Intelligenz haben oder was könnte denn ein möglicher Mindeststandard sein?
Lieber Christian, mir ist schon klar, was der Turing-Test ist, aber lass uns das nochmal für jene Hörerinnen und Hörer, die noch nicht vom Turing-Test gehört haben, noch einmal kurz zusammenfassen, wovon du redest, weil dann ergibt es gleich viel mehr Sinn und wird viel spannender. Okay. Turing-Test ist, wenn ich das jetzt richtig verstehe, eine Maschine besteht den Turing-Test dann, wenn sie es schafft, mit mir so zu reden, als wäre sie ein Mensch und ich nicht mehr unterscheiden kann, ob es sich um eine Maschine oder um einen Menschen handelt.
Genau.
Vorausgesetzt, ich kriege nur die Schrift quasi.
Genau. Also das ist tatsächlich die Textkonsole war in dem Gedankenexperiment. Also der verschlossene Raum und Textkonsole und wenn eine Jury nicht mehr unterscheiden kann, ob die Antworten von einem Mensch kommen oder einer Maschine, dann besteht die Maschine den Turing-Test.
Also eine Maschine, die erfolgreich einen Menschen dahingehend täuschen kann, dass sie selbst ein Mensch wäre, besteht den Turing-Test. Und Turing hat diesen Test formuliert, kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs, da er also wegen der damals noch als solche verfolgten Perversion der Homosexualität therapiert wurde. Und genau. Du schlägst jetzt eine sozusagen teilweise psychologische Deutung dieser seiner theoretischen Weiterentwicklung vor.
Ja, also ich meine, das ist nicht meine, das ist auch von Sharon Lanier in einem YouTube-Video, vielleicht finde ich es nochmal. Und ich habe das irgendwie so eine poetische Wendung von dieser Idee gesehen, die als solches nicht ganz uninteressant sehe. Weil eben sozusagen, was sollte denn der Mindeststandard sein, ja, was ein rationales, sozusagen, was ein wie man in dieser Gesellschaft Respekt erlangen sollte, ja? Also als rationales Individuum, was ja eben sozusagen in vielen Gesellschaftstheorien ja das einzige Ding ist, das vertragsfähig ist für den sozialen Vertrag. Und der hat gemeint, ja, wenn ein Computer also dieses Ding so erfüllen würde, dann müsste das ja eigentlich auch und sozusagen eigentlich auch eben als Kritik dieser, also einfach so als Hilfeschrei fast schon, ja, was zum Teufel muss man denn eigentlich tun, um dieser Gesellschaft so respektiert zu werden für das, was Mann, Frau, Maschine ist. Ja. Und das ist natürlich so auch so ein Spawn, so ein Samen für posthumanistische Ideen hier in gewisser Weise. Ne? Du sagst jetzt nichts mehr, oder?
Bist du ich habe einfach gedacht, ich lasse dich weiterreden, weil es okay. durchaus ein Schacht von Gedanken und Ideen ist, in den sich trefflich reinkippen lässt. Was ja. du so
erzählst. Ich meine, jetzt fehlt natürlich dann noch die nächste Form von Posthumanismus, wo wir so einen Hinweis bekommen haben, sozusagen, das sind die ganzen Singularitätsforscher und Anhänger oder Singularitätsgläubigen. Ja?
Da hätte ich mal eine Anmerkung. Ich weiß, der Lanier redet ja auch von Singularität, wenn ich das richtig verstanden habe.
Indem er sich darüber lustig macht und sagt, ist eigentlich irrelevant für Probleme, die wir jetzt hatten.
Und ich habe nämlich lang gebraucht. Ich habe sehr lang gedacht, Singularität beschreibt einfach nur den Moment, wo Maschinenintelligenz, also in der jetzt das, im Jargon, würde das Wort Singularität einfach den Moment beschreiben, wo Maschinenintelligenz und Machine Learning schneller geht und sich selber schneller verbessern kann, als der Mensch noch mitkommt, sodass die Maschine dann innerhalb von kürzester Zeit viel weiter ist als der Mensch und nach unseren Maßstäben von einer unintelligenten Maschine über eine uns ähnliche oder uns ebenbürtige Intelligenz zu etwas vollkommen jenseitigen und viel mächtigeren wird. Habe ich lang geglaubt, dass Singularität einfach das beschreibt. Und dann ist mir aufgefallen, dass es so Leute gibt, die dann noch viel weiter gehen in ihrer Beschreibung und sagen, ja, Singularität bedeutet dann auch, dass Materie selbst Bewusstsein entwickeln wird können. Weil wenn hinreichender technischer Fortschritt dann und so weiter, dann spielt irgendwann die Körperlichkeit der Intelligenz keine Rolle mehr und wir werden alle in die Maschine emigrieren und dann als nächsten Schritt das Weltall kolonisieren und als nächsten Schritt alles zu ubiquitären Computern machen und also überall wird Intelligenz sein, so auf die Art. Da gab es auch zwei, drei Theoretiker, oder was heißt Theoretiker, ja. Sagen wir eher hohe Priester, die dann gesagt, die von einem durch und durch intelligent sich selbstbewusst gewordenen Universum ausgehen und der Mensch wäre quasi der Same, verhalte sich zu einem solchen Universum, wie sich der Lurch am Meeresstrand am Anfang der Evolution zum Homo sapiens verhalte.
Ja, okay, das ist dann wirklich posthumanistisch, in dem Sinne von, dass die Theorie damit rechnet, dass der Mensch irrelevant wird, ne?
Ja, das ist diese Diskussion, wie heißt er? Wie heißt der Beiträger? Das ist ein eher recht bekannter. Der irgendwann in den 60er, 70er Jahren ist ein Ingenieur, davon spekuliert hat, dass es notwendigerweise im 21. Jahrhundert anlässlich dieser beginnenden Entwicklung einen Bürgerkrieg geben muss zwischen denen, die auf Erden bleiben wollen und denen, die zu den Sternen wollen und die dafür sind, durchaus den Menschen irrelevant werden zu lassen. Dass dieser Bürgerkrieg unausweichlich ist.
Okay, du meinst nicht den Ray Kurzweil?
Doch, doch. Durchaus.
Ah, okay.
Haben wir letztens über ihn geredet?
Okay, weiß nicht mehr.
Nein, das war eine Frage an dich.
Nein, ich habe gerade nur nachgeschaut, irgendwie, das ist so irgendwie der erste offenbar.
Oder der hat das, der hat da lang drauf beharrt und der hat dann auch für die Fraktionen in diesem von ihm vorgestellten Bürgerkrieg so klingende Namen gehabt. Die kann sich aber jede Hörerin und jeder Hörer von der Wikipedia-Seite runtersaugen, die wir nachher eh online stellen, diese klingenden Namen.
Ja.
Ja, das Gender-Problem wäre gelöst, wenn wir unsere Geschlechter selber gestalten können. Es gäbe dann auch nicht mehr diese männlich-weiblich-Polarität, sondern wir könnten dann Erdbeere vom Geschlecht sein. Das ist unbedingt wünschenswert. Dieses zum einen. Zum anderen ist die Frage, ob nicht ein Utopia, in dem, ich glaube, das soll ja auch diese Parodie, da will ja diese Parodie hin, ob nicht ein Utopia, in dem those who write better, the better writers get laid more often, wie ist es gesagt?
Mhm.
Only the best writers
there
get laid.
Where, well, genau, das ist where looks don't matter and only the best writers get laid.
Das ist natürlich, wie sagt man, wishful thinking von Leuten, auf die bestimmte Stärken und Schwächen recht deutlich vorhersagbar zutreffen werden, oder?
Ja.
Was nicht per se als Argument dagegen eingesetzt werden soll.
Ja. In gewisser Hinsicht bin ich ja letztens wieder drauf gestoßen. Das war beim Barcamp hat die Judith Schwentner hat eine kleine Session gehostet zu also Einfluss von Frauen im Internet. Und da war halt eben auch diese Geschichte, dass die Leute irgendwie so irgendwie in gewisser Hinsicht, wir können uns schon irgendwie erinnern, dass das Internet versprochen hat, dass das empowernd, also ermächtigend sein wird für Frauen. Die Statistiken und so, wie es Twitter zum Beispiel passiert, die Statistiken zeigen halt irgendwie, ich weiß nicht genau, wie ob da die Statistiken hoch sind, aber im Grunde war halt irgendwie so die Sache, eigentlich ist es nicht passiert. Ja. Also, wobei das seltsam ist, niemand hat wirklich, ich weiß nicht, ob es wirklich Zahlen gegeben hat, das war dann irgendwie so eine komische Idee von Einfluss und diese, was man dann wieder auf den Konferenzen irgendwie sieht und so. Und das war wirklich eben das einzige Argument, was eben noch übergeblieben ist, warum diese Erwartung da war, war tatsächlich schon diese Pseudonym-Idee, ja, dass die sozusagen das ausmachen würde. Aber ich glaube irgendwie die Beobachtung, ja, und wenn man das, was dann tatsächlich passiert ist, wie die Leute Pseudonyme benutzen und warum die Leute andere Geschlechter annehmen, ist ja zum Teil auch sehr lustig, ja, weil irgendwie absurd. Ne?
Also ich habe zwei Sorten von Gender Swap im Internet beobachtet. Ja. Da hätten wir einerseits Leute auf Tumblr, und zwar lustigerweise explizit auf Tumblr und nirgends sonst, soweit ich beobachten konnte, die also für meine Begriffe offensichtlich weibliche Identitäten annehmen, damit sie als Männer, die sie sind, im realen Leben eine schöne Ausrede haben, härteste Pornografie fotoweise auf Tumblr hochzuladen und zu sagen, ich bin eine Frau. Wo man dann fragen muss, was soll das Frausein mit dem Dürfen zu tun haben? Das wäre dann nochmal ganz anders, aber es scheint dieses Gefühl zu geben. Und ich könnte jetzt auch nicht den Beweis antreten, dass das alles Jungs sind, aber es erschien mir im Einzelfall recht offensichtlich. Genauso offensichtlich, wie mir erscheint, dass auf 4chan, kommt mir zumindest vor, einige Mädels oder Frauen, sagen wir Frauen aus dem akademischen Umfeld, sich als 15-jährige Buben tarnen, um mitspielen zu dürfen. Einfach nur, weil sie so gerne mitspielen möchten. Kommt mir vor.
Kann es alles geben.
Dieses Letztere hat sich, also für das Letztere kann ich zumindest anekdotischen Beweis antreten. Da kenne ich zumindest zwei Frauen, die sagen, ja natürlich, auf 4chan musst du so tun, als ob du ein 16-jähriger Bub wärst.
Ja. Und da ist ja dieser absurde Effekt, nicht? Wenn man jetzt auf Facebook zum Beispiel schon Gender angibt, hat das ja eine unfassbare Auswirkung auf welche Werbeanzeigen man sieht. Also es ist tatsächlich so, dass man eigentlich die These, dass das Internet und die Werbung vor allem eben eingefahrene Rollenbilder verstärken will, auf eine fast schon karikaturhafte Plumpheit. Ja? Also es ist wirklich so irgendwie, als ob es überhaupt keine Vorstellung davon gäbe, irgendwie eine Art würdevolle Geschlechtlichkeit ohne Dating-Seiten und Prostitution oder auf der anderen Seite eben andere Geschichten.
Handtaschen und Schuhe.
Ja, genau.
Es ist tatsächlich lächerlich, aber es ist insofern gut, dass das rumliegt, weil es Freunde des Fortschritts in und außerhalb der Piratenpartei immer wieder daran erinnert, glaube ich jetzt, dass man, wenn man vom Internet spricht, diese zwei Ebenen sauber trennen muss. Auf der einen Seite hier technische Möglichkeiten, Machbarkeiten, Code, Protokolle, Software, Hardware und dort der Umstand, der ganz banale Umstand, dass das Werkel nach wie vor privatwirtschaftlich organisiert ist und dass es sich, nein, nicht um einen neuen Freiraum jenseits der geltenden nationalen Rechte handelt, sondern um einen weiteren Schauplatz kapitalistischen Warentausches und kapitalistischer Verblendungszusammenhänge. Facebook ist kein Freiraum. Facebook will Geld verdienen und das ist ihm nicht vorzuwerfen. Wer Facebook vorwirft, Geld verdienen zu wollen, hat verkannt, was er dort tut. Oder sie.
Ja, aber man kann auch jetzt sozusagen den umgekehrt auch den Usern nicht vorwerfen, dass sie eigentlich ganz gern mit ihrem eigenen Namen und mit ihrem tatsächlichen Geschlecht gelistet sind.
Nein, man muss sie nicht, man kann sie dafür auslachen, man muss es ihnen nicht vorwerfen.
Okay. Und ich würde auch nicht auslachen, ganz ehrlich. Also ich finde Auslachen da auch nicht richtig.
Nein,
also
auslachen nicht dafür. Ich bin auch mit meinem Namen und meinem Gender drinnen in Facebook.
Ja.
Aber ich beschwere mich auch nicht, wenn Facebook anfängt, Daten zu sammeln und dann lächerliche Werbealgorithmen anzulegen, die aus leicht begründbaren Zusammenhängen heraus nicht funktionieren können. Ich beschwere mich darüber nicht, weil mir klar ist, weil mir von Anfang an klar war, das ist das Spiel, in das ich hier eintrete. Ich glaube, die Freude an den Möglichkeiten, die der technische Fortschritt mit sich bringt, soll nicht dadurch gebrochen werden, dass die realen Bedingungen halt, dass in den realen Bedingungen das Werkel privatwirtschaftlich organisiert ist, sondern sollte eher dazu führen, dass man nach den Besitzverhältnissen im Internet fragt und danach fragt, wie man die trefflicher organisieren könnte. Das wäre jetzt, gut, das ist eine Debatte, die an dieser Stelle abzweigen könnte in die klassische Richtung. Ja, wir gehen jetzt alle von Facebook weg zur Diaspora und benutzen alle nicht mehr Google, sondern wie heißt die Alternative der Woche zu Google?
Ja, Google, das Google, ist ja Google,
Google, Google. Das ist genau, das ist alles eigentlich nicht interessant. Interessant ist, das ist alles offensichtlich nicht erfolgversprechend. Das heißt, damit ist unter anderem gesagt, dass wenn wir die Gesellschaft tatsächlich ändern wollten, also wenn wir der Technik eine politische Dimension zuschreiben, dann ist diese politische Dimension selber nicht auf der technischen Ebene zu finden. Das heißt, die Revolution findet möglicherweise mittels Twitter und mittels Facebook, aber nicht in Twitter und in Facebook statt.
Ja.
Das ist etwas, was sich Freundinnen und Freunde der Telekommunikation in der sogenannten ersten Welt regelmäßig hinter die Ohren schreiben sollten, bis dort wunde Stellen entstehen.
Ja.
Rant aus.
Genau. Ja, das ist auch sehr, sehr angebracht. Ja. Das Lustige war es bei dieser einen Session da, war eine Anekdote auch, also Anekdote-Geschichte, so eine Studentin, die da war, hat die Beobachtung loswerden wollen, dass ausgerechnet auf Pinterest wären alle ihre Freundinnen.
Auf Pinterest. Mhm. Warte mal, ich verwechsel die zwei immer. Ist Pinterest das dieses Facebook für Berufskontakte oder ist Pinterest das, wo ich einfach nur Fotos zeige, die ich wo gesehen habe?
Ja, du hast irgendwie so ein Pinboard und dann kannst Pins zusammen picken und das sind hauptsächlich Bilder von meistens, also tatsächlich offenbar geeignet, um, wenn man ganz viele schöne Bilder haben will und einen langen Strom davon. Es wird hauptsächlich für Bilder benutzt, offenbar.
Also so, auch sowas Ähnliches wie Tumblr. Ich meine, ich
habe
sogar...
Nein, es ist wirklich sehr bilderzentriert. Das ist wirklich ein ganzes, so ein richtiges Album und du kannst, ja, so ähnlich wie
ich
Tumblr.
Ich habe ja einen Pinterest-Account. Ja, ich war nur noch nie dort, weil es mir einfach nicht schert.
Ja.
Aber okay, gut, diese Freundin sagt, alle ihre Freundinnen sind bei Pinterest und das lehrt uns über den Stand der Dinge. Was?
Und da findet sie die... Also die Sache ist die... die Frage ist, Technik und User Interface Design kann geschlechtsspezifische Auswirkungen haben. Man könnte sogar da oder sagen oder irgendwelche Konsequenzen, man könnte sogar unter Umständen damit rechnen, dass da sogar dass bestimmte Werkzeuge bestehen, wo keine Ahnung, wo sich tatsächlich ein wo sich, Alter, ja, ich weiß es nicht. Das ist einfach in Wirklichkeit, das ist alles nicht so schwer, aber alles nicht so leicht, aber was man dran lässt, ob das überhaupt zulässig ist, daraus irgendwas zu lernen zu wollen. Wahrscheinlich ist das irgendwie eine komische Idee. Aber die Frage ist, was ist, wenn es irgendwie Taschen im Internet gibt, wo Frauen sich freier und selbstbewusster und mächtiger fühlen als anderen Orten vom Internet. Sollte man dort nicht doch hinschauen und fragen, kann man nicht die ganze Welt ein bisschen mehr so machen oder so?
Wir zwei, lieber Christian, da wir, bevor wir das Pflaster aufnehmen, jede Woche nicht unsere Stimmen verstellen, sondern tatsächlich diese markigen Männerstimmen haben, die wir haben, und also auch als solche erkennbare heterosexuelle weiße Männer sind, wir zwei, Christian, sollten solche Ecken vom Internet schön in Ruhe lassen und wenn, dann mal ganz zaghaft anklopfen und fragen, ob wir hier überhaupt mittratschen dürfen und willkommen sind.
Naja, ja. Die Frage ist mehr so die Geschichte so im Sinne von, ich leide ein bisschen ab, wo er eigentlich hin will, ist sozusagen dieses, ist Messen und Statistiken haben nicht unter Umständen tatsächlich oder Experimente zu machen, nicht möglicherweise ein gangbarer Weg für Reform. Ja.
Damit sind wir wieder beim klassischen Problem derer, die guten Willens sind. Das setzt voraus, dass die Welt, in der wir leben würden, vernünftig eingerichtet. Also du setzt das, was erst herbeizuführen ist, schon voraus, nämlich dass die Welt vernünftig eingerichtet ist. Wenn die Welt vernünftig...
Ja. Sie ist nicht vernünftig eingerichtet, aber sagen wir so, wenn man nicht damit rechnet, dass es auch kollektive, vernünftige Entscheidungen geben könnte, dann braucht man eigentlich gar nicht sich um irgendwas kümmern. Finde ich.
Nein, ich rechne schon damit, dass es kollektive, vernünftige Entscheidungen geben kann. Aber ich denke, die Ebene, auf der kollektive, vernünftige Entscheidungen getroffen werden können, das ist diese Ebene, auf der Barcamps geplant werden. Oder Unix-Kernels zusammengeschustert werden.
Ja.
Oder von irgendwelchen 18-jährigen Garagenkonzerte veranstaltet werden. Oder etwas irgendwie, sagen wir, weltbewegender auf der Universitätsstreiks in Istanbul organisiert werden.
Vernünftige kollektive Entscheidungen deutest du jetzt an, gehen eigentlich nur durch hierarchielose Second General Assemblies, allgemeine Versammlungen?
Und, nein, das habe ich jetzt nicht angedeutet. Ich habe jetzt die Ebene der Entscheidung.
Beispiele hervorgehoben, wo eben solche Entscheidungen getroffen werden, wo keine
Hierarchie
vorhanden ist.
Ist schon klar, aber ich habe was anderes gemeint. Ich habe, aus dem ist das nicht notwendigerweise so. Du kannst sowohl einen Unistreik als auch ein Garagenband-Ding auch autoritär durchziehen, wenn okay. genug Leute mitspielen. Was ich meine, ist eher die maximale Tragweite, die solches vernünftiges Agieren haben kann. Du kannst zwar in irgendeinem kleinen überschaubaren Bereich, wo irgendwie 100 oder 200 Akteure beteiligt sind, das geht sie nur aus, aber in dem Moment, wo es, denke ich jetzt, aber in dem Moment, wo es mehr wird oder wo das zu entscheidende nicht mehr ein paar unmittelbar evidente Fakten betrifft, sondern wo du zwar zu brauchbaren Daten kommen kannst, aber nur vermittels eines komplizierten Prozesses und vermittels von 5 Ableitungen, also sagen wir zum Beispiel das US-Steuerrecht oder so, ja?
Ja,
das ist so groß und da hängen dann bei so vielen Leuten Emotionen drin, die vernünftiges Denken verunklären und es sind so viele, dass du diesen Prozess nicht, dass der einfach so rum nicht und so rum nicht vernunftgesteuert wird, laufen können. So wie wir jetzt verfasst sind. Ich glaube nicht, dass du durch die Forderung, es habe doch vernünftig zu sein, diese Vernunft herstellen kannst. Das ist eine Machtfrage und keine Vernunftfrage.
Ja, nur eben, es ist halt, wir interessieren uns ja, glaube ich, schon, würden wir beide zugeben, auch für Theorien, die unter Umständen ein bisschen was darüber spekulieren, wie es eigentlich sein sollte, also irgendwie normativ sind und wir würden ja eigentlich schon auch behaupten, dass das Unterfangen nicht für völlig für umsonst ist.
Die Frage Es ist überhaupt nicht für umsonst. Ich bin voll bei dir. Eine unblöde Welt zu fordern ist absolut notwendig. Aber ich habe jetzt nur gemeint, man hüte sich davor anzunehmen, dass man nur sagen braucht, hier wäre das vernünftige Paradigma oder hier wäre irgendwie der vernünftige Algorithmus oder die vernünftige Verfahrensweise, um ein Problem zu lösen.
Ja,
jetzt implementiert es bitte, weil es gibt genug Fälle, wo das einfach zu groß ist und zu viele verschiedene Leute mit zu vielen verschiedenen Interessen betrifft. Und dann kommt auch noch unser alter Freund, das Gefangenendilemma, ins Spiel.
Okay, ja, natürlich. Ja, klar. Aber wir sind jetzt darüber gekommen, sozusagen, ob
über Facebook, über die Veränderung des Gender-Gender-Probleme genau. im Internet, Facebook, Pinterest und wie viel Hoffnung darf man sich angesichts verbesserter Algorithmen machen, die Werbung regulieren oder nicht regulieren? Sowas?
Ja, nein, eigentlich nicht. Die Frage okay. war sozusagen was ist, wenn wir durch Daten erheben draufkommen könnten, wo wirkliche Macht- und Einflussverteilungen tatsächlich schon anders passieren und daraus lernen zu können. Das war die Frage, ist das eine vernünftige Erwartung oder ist das eine gute Erwartung?
Formulier es bitte noch einmal so, dass ich es verstehe.
Es ist ein Hinweis dazu, dass ich das wirklich noch nicht durchgedacht habe. Vielleicht sollten wir es lassen.
Also hast du jetzt sowas gemeint wie können wir vermittels des Instrumentariums von Theorie und Empirie, über das wir gesichert verfügen, wie können wir mit diesem Instrumentarium Machtverhältnisse beschreiben, erst einmal, so dass wir die Schwachstellen finden, wo es Sinn ergibt, was zu ändern. Können wir oder können wir nicht mit diesem Instrumentarium beschreiben, wo die Bemühungen zum Beispiel um Gendergleichheit im Internet Sinn ergeben und wo nicht? Habe ich das richtig verstanden?
Na, ich habe eher gemeint, sozusagen, wenn wir statistische Ausreißer finden, macht es Sinn, dorthin zu schauen und ob man was lernen kann. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich die richtige politische, ethische Fragestellung, die überhaupt okay ist. Also es kann sein, dass das wirklich überhaupt nicht okay ist.
Erklär mir bitte, warum. Ich bin offenbar gerade zu blöd, dir zu folgen.
Na, die Frage ist sozusagen, wenn man Statistiken erhebt, ja, so irgendwelche so, keine Ahnung, Einflussgrafen und Vermutungen über das Geschlecht der Agenten und sozusagen in welchen Ecken vom Internet vielleicht Einfluss anders verteilt ist über die Geschlechter als in anderen Ecken vom Internet und dann versucht irgendwie dort Regeln und Gesetze daraus abzuleiten.
Vorhersagen.
Ja.
Ich befürchte, ich glaube, das geht. Das Problem ist nur, der Einzige, der das Geld und die Energie und die Rechenleistung hat, damit was anzufangen, sind dann erst wieder nur die Werbekonzerne.
Ja.
Das ist
da wären wir wieder beim Charnier. Ne? Lanier. Also beim Lanier. Jean-Van Lanier, der eben auch sagt, dass, dass so, er hatte diesen Lösungsvorschlag für dieses Dilemma, den ich ja eigentlich nicht ganz nachvollziehen kann. Er sagt, das Problem geht sofort weg, wenn jemand einfach sozusagen, wenn jeder Benutzer sagen kann, ja, du darfst meine Daten zum Zwecke der Statistik für Gender-Evaluierung in sozialen Netzwerken benutzen, wenn du mir so und so viel Geld gibst. Also wenn jeder Benutzer sozusagen einen Preis setzen kann für das Auswerten seiner Daten, dann geht das Problem weg.
Na, das ist ganz entsetzlich. Das klingt für mich ganz, 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 ganz entsetzlich. Weißt du, was das ist?
Ja, da gehen viele Alarmglocken los. Ich bin noch nicht einmal ganz dahinter gestanden, warum er glaubt, dass es eine gute Idee ist. Das finde ich schon nicht ganz nachvollziehbar. Da sind irgendwie sozusagen argumentative Lücken, finde ich, oder zumindest kenne ich die Kultur, die dazu gehört, offenbar zu wenig, um das zu verstehen. Weil ich meine, bei seiner Analyse, wie die Sachen, also wie die Welt, die Dynamik und sozusagen das Einschätzen von KI in der Rolle und dieser Mythos des Sirenenservers, der eben selbst die klügsten und nettesten Leute zu gefährlichen Verhalten verleiten. Ja? Diese Analyse finde ich sehr, sehr einleuchtend und auch sehr klug. Und auch die ganzen Annahmen, die er macht, zu sagen, es macht momentan, wenn man die Welt jetzt ja, beschreiben will, keinen Sinn, irgendwie von der Singularität irgendwie zu reden. Das ist alles ganz, ganz, ganz schick. Aber sozusagen der Lösungsvorschlag, den er bringt, den kann ich ja gar nicht nachvollziehen. Ne?
Ja, den kann ich vielleicht eher nachvollziehen. Also ich weiß nicht, ob ich ihn richtig nachvollziehen kann, weil im Gegensatz zu dir habe ich Lanier nicht gelesen. Ja. Aber für mich klingt das halt wie ein Vorschlag im Zuge dessen, bei dessen Verwirklichung die sozialen Ungleichheiten nicht wirklich angetastet werden müssten, weil der Mittelstand quasi als nutzlose Manövriermasse erhalten bleibt. Dem Wirtschaft, also die Funktion, die der Mittelstand heute schon für den Wirtschaftskreislauf einnimmt, nämlich Konsumenten, die sonst keine Funktion haben, als den ganzen Wahnsinn, der produziert wird, wegzukonsumieren, Konsumenten auf einer weiteren Ebene zu sein und aus. Konsumverhalten, selbst, na doch.
Der Punkt wäre in dem Moment, wo sozusagen die Daten, die ich durch mein Verhalten produziere, das ist Beitrag zur Produktion der Dinge und
ja, deswegen hat es auch einen Preis. Damit ist Konsumieren etwas, das ich zum Gelderwerb machen kann. Damit ist selbst noch Konsumieren zur Ware geworden. Das ist damit eines der letzten Dinge, noch nach Wasser und Luft, das an Preiszettel kriegt.
Nein, man tut ja nicht nur konsumieren.
Aber für de facto, wenn dieser Vorschlag implementiert wird, das große Geld damit lässt sich verdienen von der Hand der Werbefirmen, die wirklich ein Interesse haben und ein Kapital, die ein großes Kapital repräsentieren und die mehr Kapital generieren möchten und die wirklich was zahlen können. Das heißt, genauso wie es jetzt schon anfängt, dass es Handyanbieter gibt, die dir weniger Telefonrechnung verrechnen, wenn du akzeptierst, dass du dir zwischendurch lächerliche Werbefilmchen anschaust. Das versuchen sie ja immer wieder. Genau auf so etwas Ähnliches wird es hinauslaufen. Natürlich wird es dann auch das Gender-Institut vom MIT, falls es so etwas gibt, machen. Aber hauptsächlich daran interessiert sind die großen Werbeanbieter und die großen Videoportale, die Werbungen vor Clips schalten. Damit ist mein Konsumverhalten, und zwar das wichtigste Konsumverhalten im 21. Jahrhundert, das Medienkonsumverhalten, seinerseits zur Ware geworden. Und es gibt buchstäblich nichts mehr auf Gottes grüner Erde. Verzeihung, diesen Rückfall ins Mythische. Es gibt also nichts mehr auf Weltgeists Planet, das nicht Ware werde. Also ich glaube, dass die Marx beschreibt ja Entfremdung als das, was passiert, wenn die Produkte der menschlichen Arbeit nicht sich als Ware gesellschaftlich vermitteln. Wenn der Bezug des Menschen zum Produkt seiner Arbeit, der zu einem Ding mit Warencharakter ist.
Ja.
Wie weit dieser Prozess geht, hätte sich Marx nicht erträumen lassen, schon jetzt. Aber wenn ich so etwas höre, dann ist tatsächlich alles, was irgendwie Ware sein kann, Ware. Natürlich sind dadurch technisch bestimmte Probleme zu lösen. Ich müsste dann hier lesen.
Ich bin mir auch gar nicht so sicher.
Ich glaube nur, dass damit ist vielleicht dem Unbehagen, das ist vielleicht eine Bezeichnung für das Unbehagen, das ich für diesen Vorschlag habe. Vielleicht gibt es noch ganz andere Dinge, die man daran kritisieren kann. Aber ich habe erstmal Angst, dass das dazu führt, dass ganz viele Leute sagen, okay, ich bin jetzt hauptberuflich Facebook-Surfer.
Ja.
Und das ist dann ein Weltwirtschaftskreislauf, wo es in der ersten Welt einen Haufen Hollywood einen Haufen Stars gibt.
Ja gut, also bei mir kommt schon noch was anderes dazu.
Einen Haufen Wirtschaftskapitäne und einen Haufen nutzloser Typen, die daheim sitzen und Facebook-Surfen und einkaufen gehen. Und in China und in Südostasien gibt es einen Haufen Sklaven. Und dann gibt es ganz viel Zeug dazwischen und noch ein bisschen Landwirtschaft. Ich bin inzwischen so weit, dass ich auch schon jede Technologie von ihrer Katastrophe her denke. Ach Gott, was ist mit mir passiert? Ja,
ja, aber ich meine, man muss natürlich schon sagen, also vom Lanier, die Intention ist tatsächlich sozusagen, es geht darum, dass die Wirtschaft nicht schrumpft und zusammenbricht. Es geht darum, dass die Demokratie weiterhin den Namen verdient, indem sozusagen eine breite, indem halt fast alle ein gutes Auskommen haben und sozusagen genug, vielleicht sogar Vermögen haben, um aktiv an der Gesellschaft teilzunehmen, in einer Augenhöhe mit, keine Ahnung, eben vielleicht sogar den Konzernen. Und natürlich, er sieht das logisch, selbstverständlich schon in dem Kontext von einer Zukunft, in der eigentlich alles, alle Arbeit, alle Produktion eigentlich durch Manipulation von Informationen, von Daten, von Programmen passiert. Ja. Also es gibt keine Fabrik mehr, in der tatsächlich Sklavenarbeiter arbeiten. Es gibt tatsächlich keine Landwirtschaft mehr. Es gibt keine Sweatshops mehr, die Kleidung nähen, weil das wird alles von 3D-Druckern, die Kleider drucken können, ausgedruckt, sondern es geht einfach nur darum, Produktion ist schlicht und einfach nur noch der Plan, den Plan zu zeichnen. Und
ja, bloß ist das, das ist eben, insofern wir, wie schon gesagt, in einer kapitalistisch verfassten Welt leben und es billiger ist, Sklaven arbeiten zu lassen, sagen wir 1000 Sklaven und keinen Computer.
Ja, aber es ist absehbar, dass diese Rechnung bald nicht mehr so ist. Ne? Also es ist wahrscheinlich, passiert das jetzt gerade, so in den nächsten 10 Jahre geht die Rechnung nicht mehr so. Da ist die Rechnung, dann sind Roboter billiger als Leute.
Na, geht sie nur dann aus, wenn auf der anderen Seite, ja, also ich befürchte, das wird sich nicht...
Noch geben. Sind Roboter zu teuer, ja, aber das ist eine Frage der Zeit.
Ja, du hast dann halt eine andere Sorte von Luxusgut, du hast eine andere Definition von Status und so weiter. Wenn Lanier Wachstum sicherstellen will auf Dauer, sodass im kapitalistischen Paradigma nichts geändert werden muss, aber alle genug zu fressen haben, dann dafür würde ich ja nun vorschlagen, auf Raumfahrt zu setzen, statt auf Dings.
Ja, ja, die Perspektiven sind sicher ähnlich. Es geht alles um die 50 Jahre oder so.
Nur wird weder dieses noch jenes von selber passieren.
Ja, okay.
auf das Internet als den großen Equalizer zu setzen, hat für mich den entscheidenden Schönheitsfehler, dass das bedeutet, praktisch bedeutet, auf die Internetkonzerne.
Im Moment, jetzt warte mal, wer setzt auf Internet als den großen Equalizer? Wer macht das?
Du hast ja gerade gesagt, Lanier tut das.
Nein.
Na, tut er nicht. Das
ist das, nein.
Du hast mir gerade so sexy erklärt, dass er das tut.
Nein, das Internet als solches macht das ganz und gar nicht. Er sagt nur, das Internet, wenn man es reparieren würde, ja, und sozusagen die erste Idee von Hypertext von Nelson neu implementiert und ein No-Copy-Netz macht, irgendwie, keine Ahnung, mit zwei Wege-Links und einem realistischen und endlich ehrlichen Accounting für, wie die Verhältnisse wirklich sind, dann würde es vielleicht, so wie wir das Internet jetzt finden, wo die Leute erwarten, dass die Information frei ist, dass einem gratis Services geboten haben, dieses Internet erzeugt Siren-Servers, die Leute zu, dass zwar die Besitzer und die Eigentümer der Siren-Server reich und mächtig werden lässt, aber im Großen und Ganzen zu Entscheidungen führt, die für alle Menschen schlecht sind.
Okay. Alle Links, die du da jetzt in deinem Text gesetzt hast, wirst du dann auch unten unterhalb von der Folge anbringen, bitte.
Ich hoffe, ja.
Ich bin jetzt nämlich nicht mit nachgekommen mit dem Mitnotieren. Ich habe es versucht und es war vergeblich. Das Konzept des Siren-Servers ist auch so spannend. Aber ich habe jetzt vorhin mich vielleicht verplappert. Ich habe nicht so sehr gemeint, das Internet als großen Equalizer, sondern überhaupt den technischen Fortschritt als großen Equalizer, wo eben dann die Roboter auch billiger sind.
Eben nicht als solches. Es ist eben auch kein Equalizer.
Es muss eben repariert werden, aber repariert werden kann es nur, dass es ist, auch wenn die Roboter billiger sind, hört deswegen Sklaverei nicht auf.
Genau.
Und es muss einen überzeugenden und einleuchtenden Grund dafür geben, warum die gerade von Sklavenarbeit profitieren, nämlich wir alle und im besonderen Maß halt ein paar wenige, aber im Wesentlichen wir alle, damit aufhören, davon zu profitieren. Und dieser überzeugende Grund ist, weil es leicht geht, reicht halt noch nicht. Befürchte ich
ja.
Halt.
Ja, es geht ja nichts leicht. Da geht überhaupt nichts leicht. Da ist alles furchtbar kompliziert in all diesen Kontexten, die wir jetzt eigentlich gerade besprechen.
Na, ich meine,
also die Welt zu retten ist auf jeden Fall kompliziert. Also da sind sich fast alle einig.
Also ich meine jetzt, wenn der Moment da ist, wo Roboter billiger sind als menschliche Sklaverei, ja?
Ja. Angeblich ist das neue Werk, das Apple baut für 100 Millionen, um Computer zu bauen mit Robotern, ein Markstein in dieser Entwicklung.
Das ist okay, gut zu wissen. Link stellen, Link merken. Bitte notieren, dass du den Link stellst. Interessant. Bin mir nicht ganz sicher, was ich davon halten soll, weil Apple hat ja schon in der Vergangenheit demonstriert, dass es ihnen relativ wurscht ist, wenn nicht die Kundschaft im sogenannten Westen auf die Arbeitsbedingungen aufmerksam wird. Dass es Apple selber ziemlich wurscht ist, wie die Arbeitsbedingungen sind.
Ja, aber China. Apple sind natürlich auch welche von denen, die wenn es sich lohnt oder wenn sich so halbwegs lohnt, für Computer und solche Sachen, wo man die Produktion schon sehr gut versteht, sicher auch keine Sekunden zögern würden, das so zu machen. Ne? Das Werk würde dann im Text stehen.
Wenn es sich lohnt, unter Voraussetzung, dass es lohnt.
Ja, dann ist, also ich würde dann vielleicht, wenn uns zu Posthumanismus noch was einfällt, sonst.
Ja, wir haben eh, das ist unser Leib- und Magenthema. Ich würde gerne mit dir, Christian, als Special in zwei Wochen
mich am zukünftige Sachen besprechen wir offline.
Nein, das ist tatsächlich eine Ankündigung auch an die Hörerinnen und Hörer.
Okay.
Am 16. Juni, meines Wissens, ist die Erstausstrahlung von Equestria Girls.
Oh, okay.
Von diesem unsäglichen Schaß, da sie den Cast von My Little Pony, Friendship is Magic, irgendwie in eine Menschenwelt Highschool schicken. ich weiß noch nicht viel darüber. Ich weiß nur, am 16. ist es im Kino in den USA und irgendwann an den darauffolgenden Tagen ist es, wird es wohl mir irgendwer zeigen und ich weiß dann nicht, wie er zu dem kommt. Und ich würde gern bei Gelegenheit ein Pflaster über diese Folge machen. Ich würde gern mit dir, lieber Christian, das schauen und unsere Dokumentationen mitschneiden. Unsere Reaktionen auf diesen Schaß den Hörerinnen und Hörern zum Gehör bringen.
Okay.
Und naja. Ja. Ja, und auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, habe ich hiermit gesagt, spitzt eure Schweinsohren und haltet Ausschau nach Equestria Girls und lasst uns wissen, wenn es dann soweit gewesen sein wird, dass ihr es zur Kenntnis genommen habt, was ihr davon haltet. Okay. Auch im Sinne von Gender-Diskursen.
Ja, wobei, also, genau. Ja, ich wollte die... Heute war das Gewicht gar nicht so sehr auf Gender-Diskursen, sondern eben auf dieses, an welchen Stellen dieses Posthumanismus-Ding aus dem Kopf post. Also meine Position ist ja schlicht und einfach schon, ich halte es für sehr sinnvoll in den meisten Diskussionen, den Humanismus noch nicht, also nicht K.O. zu sagen, sondern ich halte es noch immer für eine sehr gute Ebene, auf der man nachdenkt über die Welt und versucht herauszufinden, wie die Menschen also leben wollen. Und eben auch selbst technisch, auch was auf die Singularität bezogen, kann man, glaube ich, gute Argumente bringen, dass es einfach noch nicht an der Zeit ist, über die posthumanistische Welt nachzudenken, sondern so wie KI sich uns bis jetzt gezeigt hat, müssen ganz viele Menschen ihnen Daten füttern, damit sie irgendwas Sinnvolles macht. Das heißt, es ist irgendwie schon so eine Vorhersagemaschine, aber so mit dem, dass man die KI dann in die Uni schickt und dann lernt sie was, da gibt es einfach noch keine Erfahrung damit. Das ist tatsächlich nichts, was jemals irgendwo passiert ist. Das muss man, glaube ich, noch nicht wirklich in Theorien mit hineinrechnen. Das macht
man vor allem auch, weil der Einfluss der Technik auf die jeweiligen Situationen ist per se nicht kalkulierbar und der Versuch, sie kalkulieren zu wollen, ist, also sie tatsächlich im Einzelnen kalkulieren zu wollen, wie sich das Trans aufs Humanistische auswirkt, ist tatsächlich verfehlt. Das können wir im Einzelnen nicht vorhersagen. Kein Mensch konnte vorher ahnen, außer vielleicht ausgesprochen begabte Kabarettisten. Aber kein Mensch konnte im Ernst ahnen, dass dieses eine Machine Learning-Ding, dem sie ganz YouTube zum Spielen gegeben haben, ausgerechnet Katzen identifizieren gelernt hat. Solche Details.
Das klingt nach einem Missverständnis, ganz ehrlich.
Nein, das ist tatsächlich keines.
Okay.
Ich habe auch zuerst geglaubt, dass ich das falsch verstanden habe, weil es zu einfach klingt, aber nein.
Okay.
Und auf solche Details wird es aber dann ankommen. Ich bin aber happy von dir zu hören, dass du den Humanismus noch nicht in Pension schicken willst. Ich bin deswegen happy, das zu hören, weil die ganze Transhumanismus-Kiste von vorn bis hinten, so einleuchtend sie auch mir erscheint und so sehr ich auch glaube, dass einiges davon aktuell auf der Ebene von Ethik relevant ist. Also was ist ein Mensch? Die ganzen Google Glass-Diskussionen, Prothetik-Diskussionen, ja, obwohl die gerade ethische Relevanz haben. Aber der Rest von diesem Transhumanismus-Diskurs und erscheint dann manchmal ein bisschen wie eine Ersatzreligion für Technikfetischisten, genau. die gerne das gute Gewissen haben, dass eh alles vernünftig und positivistisch ist, aber sich nicht mit den Problemen der realen Welt beschäftigen wollen, als das sind jetzt gerade in Istanbul brennt die Straße und in Mitteleuropa schwimmt dieselbe davon. In Frankfurt prügelt die Polizei Demonstrantinnen und Demonstranten aufs Allerhärteste nieder, so dass Al Jazeera of all possible TV stations, Al Jazeera seinen Reporter ins Unruhegebiet, das ihr Wort Unruhegebiet schickt. Mhm. Also Frankfurt am Main und Istanbul wären zwei Orte, an denen es jetzt gerade knallt.
Ja. Oder ich bin ja furchtbar gespannt, es sieht so aus, dass Occupy the World diesen Frühling schon wieder beginnt. Auf die eine oder andere Weise. Ich bin furchtbar gespannt, ob ich die Geschichte oder das, was eigentlich passiert, was eigentlich erzählt wird durch die Demonstration, ob ich das diesmal besser verstehe als beim letzten Mal. Also ich würde ja gern.
Das finde ich, ich bin auch da, mir geht es ähnlich. Ich würde auch gern, allein Occupy hat halt immer so, also Occupy hat von Anfang an diesen unangenehmen Beigeschmack oder diesen unangenehmen Charakter, dass auch wirklich jeder mitspielen darf. Und zwar eben auch die, die auf lange Sicht nicht nützlich sind, dass sie mitspielen. Dieses ist das eine. Und das andere ist, natürlich ist das auch kurzfristig eine Stärke, dass jeder mitspielen darf, weil das eben bedeutet, dass irgendwelche Hipster-Kids in New York und Obdachlose in New York schon mal und dann aber auch die Hipster-Kids in New York mit Arbeiterinnen und Arbeitern in Istanbul oder Studentinnen und Studenten in Frankfurt zumindest vom Label her im selben Boot sitzen. Das ist ja erst einmal extrem wünschenswert. Also hurra! Bloß, was dann diskursiv rauskommt, ist dann meistens jener kleinste gemeinsame Nenner, wo die allerwüstesten Zinskritiker und Antisemiten auch noch mitspielen dürfen.
Ja, wobei ich muss ganz ehrlich, ich glaube ja, dass das vielleicht tatsächlich wir in Europa ein bisschen härter haben, diese Geschichte, weil, ich meine, ich bin verfolgt den David Graeber ja noch immer, der ist ja bei Occupy New York, man hat ja viel Einfluss gehabt und auch hat es als Intellektueller begleitet und auch einige Reden gehalten. Mhm. Der hatte dieses Buch, der Democracy Project, da ist das erste Drittel im Wesentlichen ein Account von Occupy Wall Street, ja. Also was ist passiert, ja. Also wer waren die wirklichen relevanten Spieler, wer hat das initiiert und wir machen eine General Assembly und planen in einer allgemeinen Versammlung jetzt diese Aktion Occupy Wall Street, war die zentrale Idee und die hat ja auch gut funktioniert. Ja? Und war angeblich in dem Moment ein tolles Erlebnis für die Beteiligten.
Ja, und damit ist auch schon das Problem sehr genau bezeichnet. Es war ein tolles Erlebnis. Und?
Naja, ich meine, der Punkt ist halt, keine Ahnung, es ist vorbei gewesen, aber David Graeber hat jetzt das Democracy Project geschrieben, der Lawrence Lessig zieht auch durch die Welt und erklärt, was an der Demokratie in den USA kaputt ist. Also im Sinne, also jetzt gibt es keine Ausrede mehr, keine gute Theorie zu haben, weil jetzt sind die Bücher draußen, ja?
Das ist schön, aber die gute Theorie war noch nie das Problem. Die gute Theorie gibt es nämlich schon länger. Was an der Demokratie in den USA kaputt ist, ist wirkungsvoller als von den Occupy-Leuten, von den Gewerkschaftern in Wisconsin bekämpft worden, von den öffentlichen Dienstgewerkschaftern, wo sich, muss man fairerweise sagen, Occupy dann solidarisiert hat und dann war dieser Streik auch Occupy. Aber zuerst war das ein Streik der Arbeiterinnen und Arbeiter im öffentlichen Dienst in Wisconsin, wie nämlich der Governor von Wisconsin weitgehende Sozialkürzungen im öffentlichen Dienst durchsetzen wollte. Und zweitens, vor allem, was besonders schlimm war, dann hat er das ein bisschen zurückgenommen, diese Forderung, und gesagt, ich nehme es aber nur zurück, wenn ihr gleichzeitig der Entmachtung eurer Gewerkschaft zustimmt. Und da hat es dann richtig Rambazamba gespielt und es war ein riesen Generalstreik in Wisconsin. Und durch einen extrem fiesen formalen Trick haben sie es dann doch geschafft, dieses Gesetz zu unterschreiben, die Republikaner. Nämlich, sie haben einfach gewartet, bis ein demokratischer Senator einfach geht, einfach aufs Klo gehen muss. So. Mhm. Und dann haben sie das schnell durch. Ich glaube, er hat nicht aufs Klo müssen, es war irgendwas anderes, aber Also sie haben ihm quasi nichts gesagt, dass das auf der Tagesordnung wäre und dann war er weg und dann haben sie eine Mehrheit gehabt, 5-4 und dann zack, haben sie es durchgebracht. Der Aufschrei war groß und dieser Gouverneur musste nicht gehen, aber sich einer Wiederwahl stellen. Und bei der Gelegenheit wurde, glaube ich, so eines der letzten Male in den USA wieder die Macht der Gewerkschaft unter Beweis gestellt, weil wirklich alle Räder stillgestanden sind in Wisconsin. Und ein paar Zugeständnisse erreicht worden sind. Und ganz viele Leute sich zum Wählen registrieren haben lassen, die sonst nicht sich registrieren haben lassen. Das, was in den USA am politischen System kaputt ist, ist grundsätzlich fixable, glaube ich.
Ja, klar. Ich meine, es ist ja auch die Rhetorik, die erst langsam anfängt. Morgen schaue ich mir bei dem Filmfestival im Forum Stadtpark Love Occupy, das ist eine Dokumentation über Occupy, mit beinahe schon, also die, glaube ich, vielleicht sogar ein bisschen Wert legt auf die, wie soll ich sagen, pseudomystische Rhetorik, die da zum Teil vorkommt, wird sicher spannend.
Oder ja, in diesem Sinne, Leute, liebe Hörerinnen und Hörer, morgen heißt wahrscheinlich heute, im Sinne von, das ist wahrscheinlich genau der Tag, an dem dieses Pflaster ausgestrahlt wird, aber das Forum Stadtpark Filmfestival, das unter dem Namen wie?
Crossroads.
Das unter dem Namen Crossroads läuft ja einige Tage. Liebe Grazer Hörerinnen und Hörer, schaut's zum Crossroads Festival. Liebe Berliner Hörerinnen und Hörer dagegen, schaut's am kommenden Samstag bitte wohin eigentlich? Sage ich euch gleich, da ist nämlich den ganzen Tag irgendein Literatur-Rambazamba. Wo ist mein Facebook? Entschuldige bitte. Hier. Und da spielt nämlich bei diesem Rambazamba, das sage ich jetzt davor, spielt nämlich der hervorragende Bodo Holland Moritz mit seiner Band Burka-Maschinen. Ja, ich finde es jetzt nicht, aber es ist jedenfalls am 8.6. Nein, ich finde es tatsächlich nicht. Ach du Scheiße. Aber nein, Leute,
musst du noch einen Link liefern.
Ja, da werde ich einen Link liefern. Hurra, hurra. Jetzt haben wir dieses. Werbung fürs Forum, Werbung für den Bodo. Ja, Christian, es war mir ein Vergnügen.
Ja. Auch mein Vergnügen.
Es ist immer so schwierig, immer diese Diskussionen.
Wieso?
Ja, man muss immer so viel nachdenken.
Naja, das ist doch der ganze Spaß. Ja, du, viel Spaß bei dir.
Ja, viel Spaß dir auch. Und liebe Hörerinnen und Hörer, empfehlt uns bitte.
Nachdenken.
Ja, danke dir. Empfehlt uns bitte, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, die ihr vielleicht eingeregnet seid da draußen, empfehlt uns jenen Freundinnen und Freunden eures Vertrauens, die auch gerne gute Podcasts haben, weiter. Wir freuen uns über mehr Hörerinnen und Hörer, als wir derzeit haben, sehr. Auch wenn wir euch natürlich jeden und jede Einzelnen und Einzelne von euch extrem zu schätzen wissen.
Ja, finde ich auch. Dann sagen wir Tschüss.
Tschüss.